Guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist Gnade, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Und der Olli hat eine tolle Moderation gemacht. Eigentlich mein Thema, eigentlich könnte ich wieder gange. Aber ich muss meine Arbeitszeit von 30 Minuten erfüllen. Und deshalb bleibe ich noch ein bisschen da. Ich muss meinen Zauberstab einschalten. Wir haben ein Thema, die Gemeinde, Leben und Tradition. Ja. Wie immer Bayern, vorne, ihr habt das Bild schon öfters gesehen, das ist nicht Horst Seehofer gestern Abend, nachdem als Heimatminister alles gut gegangen ist, wir das Spiel gewonnen haben, sondern ist ein anonymer bayerischer Mitbürger. Die Frage in unserem Leben, ist unser Leben mit Traditionen oder sind unsere Traditionen mit Leben gefüllt. Ja, Traditionen kann man haben, aber wenn sie nicht mit Leben gefüllt sind, also ich kenne eine Gemeinde in Bremen, lutherische Gemeinde, reformierte Gemeinde, da läuft jeder Gottesdienst gleich ab. Strenge Liturgie vom Anfang bis zum Schlusssegen, immer gleich. Aber die Leute, die diesen Gottesdienst gestalten und die da mitmachen, die machen das voller Leben. Ja. Wenn dieses Glaubensbekenntnis, da wird in jedem Gottesdienst das Glaubensbekenntnis gesprochen. Das glauben die, das leben die, und das ist für die ein Bekenntnis jeden Sonntag. Oder wenn sie das Vaterunser beten, da gibt es der Pastor, der lebt es vor, das glaubt er, das steht so drin, das ist so. Und das ist eine Tradition, aber das ist eine gute Tradition, wo die Menschen immer wieder daran erinnert werden, was wir glauben, was wir leben, wo alles herkommt. Heute Thema Bibel und Gebet. Und ich kann euch gleich sagen, zum Gebet schaffe ich nicht mehr. Wo ich mich da vorbereitet habe, habe ich gemerkt, das schaffen wir nicht mehr. Aber da kommen andere noch. Die können dann das Gebet machen. Das können wir vielleicht ein bisschen ankreuzen. Aber es geht um die Bibel, um die Überlieferung. Und da haben wir einen Vers in der Apostelgeschichte. Die nach der Pfingstpredigt hat es stattgefunden, ja. Wo sich 5000 Leute bekehrt haben, wo Petrus gepredigt hat und wo sie gesagt haben, ja, Männer, Brüder, was sollen wir jetzt machen? Tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also diese unabdingbare Dinge, ja. Buße, du musst Buße tun, wenn du ins Reich Gottes eingehen willst, wenn du zu Jesus gehören willst, musst du Buße tun. Das bedeutet, du musst umkehren von deinem Weg. Und manche Wege, die brauchen einen langen Rückweg. Also mein Rückweg war sehr lang, wo ich wieder richtig so halbwegs in der Spur war. Dann habe ich mich taufen lassen und ein paar Monate später habe ich den Heiligen Geist empfangen. Das ist etwas, das kannst du nicht erklären, aber du hast es hinterher. Ja? Du bist vorher schon gläubig, du bist mit dem Heiligen Geist versiegelt, aber die Gabe des Geistes in dem Sinn, dass er dich befähigt, Dienste zu machen, das Wort Gottes besser zu verstehen oder was auch immer. Wir brauchen zu allem den Heiligen Geist. Wenn du morgens in dein Büro gehst oder zur Arbeit gehst oder wenn du in die Schule gehst, brauchst du den Heiligen Geist. Das habe ich gemerkt. Im Laufe meines Glaubenslebens, ohne ihn kannst du es vergessen. Das kannst du vergessen. Also diese Begebenheit oder was hier beschrieben wird, das hat stattgefunden so in der Zeit nach der Pfingstpredigt, wo viele Leute sich bekehrt haben, vor allem Juden, oder ich sag mal, das waren vermutlich fast ausschließlich Juden gewesen sei. Und in dieser Zeit gab es noch kein neues Testament. Da gab es nur das alte Testament und das, was die Jünger von Jesus gehört haben, kann man vergessen. Aber Jesus hat zu ihnen gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn der Geist der Wahrheit auf euch kommen wird, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Jesus hat ihnen 40 Tage zwischen Tod oder zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, da sind die nicht nur am See Genezareth gesessen und Fisch gegessen. oder haben gebadet, sondern in dieser Zeit hat Jesus ihnen das Alte Testament erklärt. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Und wir lesen das von den zwei Jüngern in Emmaus, ja, wo gesagt haben, jetzt ist alles aus, der Meister tot. Und Jesus kommt zu ihnen, sie haben ihn nicht erkannt. Und sie, was redet er denn da? Und sie erklären ihm alles. Ja, hast du das nicht mitgekriegt, dass Jesus unser, den wir für den Messias gehalten haben, gestorben ist, begraben, unsere Hoffnung ist am Ende. Und dann hat Jesus ihnen die Schriften erklärt und in der Bibel steht drinnen, angefangen bei Mose bis zum letzten Prophet, bis zum Malachi. Da steht alles von ihm drin. Und es ist echt interessant, das Alte Testament, wenn man das so ein bisschen liest, mal gucken, was steht da eigentlich über Jesus drin. Und Petrus und die anderen Jünger, die haben sich an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Und für diese neu bekehrten Juden, sage jetzt mal Judenchristen, die sind ja nicht, das war ja kein leeres Blatt, das waren ja keine leeren Blätter, die sich bekehrt haben, sondern die waren beschrieben mit einer, ich sage mal, 2000 Jahre alte Tradition von Abraham angefangen. Ja. Die haben das Alte Testament gekannt, nach der Heimholung wieder aus der babylonischen Gefangenschaft, da haben sich ja diese Pharisäer und Schriftgelehrte haben sich dort etabliert als Wächter über den Glauben, so praktisch als Religionspolizei, und die haben alles vorgegeben, wie man zu glauben hat, dass Gott nicht verärgert wird. Die haben Gebete gehabt, das 18-Bitten-Gebet. Kann ich jetzt nicht auswendig vorsagen. Geht nicht. Aber da ging es darum, dass man ist dankbar, dass man keine Frau, nicht als Frau geboren ist und was weiß ich alles. Stimmt. Das stimmt. Ja, da stehen lauter so Sachen waren da drinnen. Die mussten zu bestimmten Zeiten gehalten werden. Morgens um 9, mittags 12, abends um 6, ich weiß es nicht. Es gab bestimmte Zeiten, und wenn der Pharisäer in Jerusalem unterwegs war, ich wollte gerade sagen, die Kirchturbo hat geschlagen, aber das war nicht so. Aber er hat gemerkt, jetzt ist Zeit zum Gebet, und ist dann wieder auf der Straße standen geblieben und hat sein 18-Bittengebet fünfmal gesprochen, was weiß ich. Also die haben eine ganz strenge Tradition gehabt in Israel, wie man betet, was man glaubt, was man darf, was man nicht darf. Alles genau geregelt. Ihr könnt es in den Evangelien auch lesen. Ja? Wenn die Jünger am Sonntag, am Schabbat, durch die Felder gelaufen sind, Hunger gehabt haben, haben sie ein bisschen von der Ehre ein bisschen was weggerieben, haben das gefuttert und dann sofort Religionspolizei da und gesagt, die dürfen das nicht machen, heute ist Sabbat. Und Jesus hat gesagt, der Sabbat ist nicht, oder der Mensch ist nicht um des Sabbat willen geschaffen worden, sondern des Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden. Der hat es wieder richtig gestellt. Und wunderbarer Satz, der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Was heißt das? Das heißt, Jesus ist Gott. Jesus vergibt Sünden. Nur Gott, das wussten alle, nur Gott kann Sünden vergeben. Wie kann der Sünden vergeben? Ja. Und so waren diese Leute, die waren in so einer Tradition drin. Und jetzt sind die zum Glauben gekommen. Die mussten erstmal, denen muss man erstmal, ich sag mal, beibringen, wie es eigentlich jetzt, wie das Zeitalter der Gnade und des Heiligen Geistes aussieht. Die haben im Prinzip, wenn die bei Null angefangen hätten, das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Die musste das Alte vergessen und das Neue annehmen. Und das ist ein Prozess gewesen, das lesen wir auch im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, dass das immer schwierig war. Was ist mit der Beschneidung? Ja? Müssen wir uns als Christen beschneiden lassen? Da ging es hoch her, da gab es Konzile. Was ist mit dem Essen? Wir dürfen ja keine Fisch ohne Schuppen essen. Zum Beispiel. Ja? Man darf dieses nicht essen, jenes nicht essen. Und Jesus hat eines Tages mal gesagt, nicht das, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus ihm herauskommt. Die böse Gedanken, ja, Mord, Ehebruch, Streit, Neid und was weiß ich alles. Ihr kennt eure Herzen selber, was da rausgeht. Wir waren am Freitag im Biergarten, im Schlössle, und da muss man sein Essen muss man selber holen, also bestellen, und es bringt dann euren Tisch. Und ich weiß nicht, was in meinem Gehirn, da gehen manchmal solche Sachen ab, die verstehe ich manchmal selber nicht. Dann war ich da vorne, hab das bestellt, und diese junge Dame, die das ausgehört, die hat ausgehört wie der Otto. Versteht ihr? Das gibt's doch nicht. Aber die Gnade Gottes hat mich davor bewahrt, dass ich mein Glaube gehalten habe, dass ich doch nicht gesagt habe, dass ich nicht zurückgekommen bin an den Tisch, habe gesagt, die sieht aus wie der Otto. Habt ihr das auch gesehen? Habt ihr das auch gesehen? Nett. Reiste Mann. Wie komme ich da drauf? Wir sind ja auch die wenigsten in der Freikirche hineingeboren, sondern ich bin im katholischen Glaube aufgewachsen. Ja, ich könnte euch jetzt, das Vater unser Kind jeder, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesu und so weiter. Ist jetzt ein Rosenkranz. Was habe ich gesagt? Nee, das ist nicht das Vater, das war ein Rosenkranz. Ja? Das ist so drin in meinem Gehirn. Oder dass ein Priester darf das Abendmahl austeilen. Wo ich zum ersten Mal in der Gemeinde in Heidenheim, wo wir Abendmahl gefeiert haben, das war für mich ein Schock. Das dürfen die doch gar nicht machen. Und warum? Weil ich habe keine Ahnung gehabt. Ich komme aus der Tradition. Ich weiß nicht, aus welcher Tradition ihr rauskommt. Aber diese Leute, die damals aus dieser jüdischen Tradition rauskommen, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Die mussten sich mit dem auseinandersetzen. Die Lehren Jesu waren was absolut Neues. Das kannst du, vor allem als Jude sage ich damals, das kannst du verstandesmäßig nicht begreifen. Da muss dir der Heilige Geist dabei helfen. Da muss dich der Heilige Geist dabei leiten, das in dein Herz hineinzukriegen, was Jesus gelehrt hat. Die Lehren Jesu waren etwas total Neues, aber sie sind alle auf dem Alten Testament gefußt. Alles, was Jesus gelehrt hat, das war alles schon angelegt im Alten Testament. Also der kam jetzt nicht, wie gibt andere Religionsschriften, die gesagt, jetzt wir sind die letzte Offenbarung, alles andere könnt ihr vergessen, was wir vorher gesungen haben, dass Gott unveränderbar ist, ja. Und Gottes Wort ist unveränderbar. Das ist für uns ein ganz großer Halt, das ist eine ganz große Stütze, weil wenn jetzt jemand sagt, ja, in 2 Jahren hat sich Gott überlegt, dann ist alles wieder anders. Aber wir können uns drauf verlassen. Also die Grundlagen des Glaubens, unseres Glaubens, die beruhen auf den Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Also die gesamte Bibel, nicht nur das Neue Testament. Wir brauchen das Alte Testament auch dazu. Das gehört zusammen. Und dieses Bild finde ich unheimlich super. Das kannst du von 2 Seiten aus gucken. Du kannst es als von oben her schauen, aber da hängt ein Lesezeichen. Seh das Lesezeichen mal nicht. Nee, fangen wir von unten an. Du guckst es von unten an, erstes Buch Mose und so weiter, und dann kommt das Kreuz. Und das alles im Alten Testament geht auf das Kreuz zu, dass Jesus stirbt für unsere Sünden, dass die ganze Welt das Evangelium hören wird und so weiter. Steht alles im Alten Testament drin. Und wenn du von der anderen Seite siehst, du siehst es als Neues Testament, dann siehst du, es kommt alles vom Kreuz her. Es kommt alles von Jesus her. Ja, alles, was da im Neuen Testament, das fußt auf das, was Jesus gelehrt und getan hat. Und sein Tod und Kreuz, das ist einfach das Zentrale. Ja. Jesus selber hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das bedeutet, was wir gesungen haben vorher, das ist unshakable. Unser Gott ist unveränderlich. Und das, was Jesus gesagt hat, diese seine Worte, die gelten für uns heute noch genauso. So wie er im Alten Testament gesagt hat, da wird kein Jota dran aufgelöst. Nicht das kleinste Buchstaben wird er weggenommen, sondern das bleibt alles. Und ich tue das erfüllen, ich werde das erfüllen, aber ich werde das nicht auflösen. Das bleibt, das Gesetz bleibt, ja. Aber ich bringe jetzt die Gnade. Und deshalb sind wir heute Morgen hier, weil die Gnade Gottes in unserem Leben wirksam geworden ist. Seine Worte werden nicht vergehen, das heißt für uns zuverlässig. Ich kann mich heute, wenn ich heute das Neue Testament lese, dann ist es zuverlässig, dann weiß ich, das stimmt. Da haben Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlt, in der Anfangszeit, um dieses Zeugnis weiterzugeben. Und auch später, in der Reformationszeit, sind viele ums Leben gekommen, weil sie an diesem Zeugnis festgehalten haben. Ja? Und dass wir heute deutsche Bibel haben, ist ja ganz große Gnade. Ja? Die neue Lehre, die da jetzt kam, die wurde vielfach bedroht. Also das, was diese Apostel gelehrt haben und getan haben. Ja, die haben ja auch, Jesus hat gesagt, die glauben, denen werden folgende Zeichen nachfolgen. Dass sie Tote auferwecken werden, dass sie Kranke heilen und so weiter. Das ist da passiert in dieser Stelle. Sie haben ein Lärmen wieder gehen gemacht. Petrus hat ihn angeschaut, also am Eingang vom Tempel saß, hat ihn angeschaut und als er sah, dass er Glauben hatte, hat er gesagt, steh auf, ich habe kein Gold und Silber, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu und geh. Und die Bibel sagt, dass seine Füße fest wurden, der ist aufgestanden und ist im Tempel umeinander gehüpft und hat Gott gelobt und gepriesen. Und das hat die Religionspolizei natürlich, die sind zusammengebrochen, die haben gedacht, wenn wir diesen Jesus erledigt haben, dann haben wir alles erledigt, dann sind wir fertig. Wenn dieser Jesus am Kreuz den Verbrechertod, ist ja ein Verbrechertod, an den glaubt hinterher keiner mehr. Und jetzt macht unser Herr das Unglaubliche, steht von der Tode auf, befähigt seine Jünger mit Zeichen und Wunder sein Wort zu verkündigen. Und da kann wieder einer laufen. Und dieses Zeichen, dem konnten sie nicht, das konnten wir ja nicht leugnen, es war ja Tatsache. Und dann fand der Hohe Rat wieder statt und sie haben sich überlegt, was machen wir mit denen? Was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Ich sage mal, man hätte ja theoretisch, rein theoretisch auf die Idee kommen können, das stimmt, was diese Leute sagen. Oder hätten wir ja theoretisch. Und ich denke immer, wie hätte ich da reagiert? Versteht ihr? Diese Religionspolizisten, dieser Hohe Rat, diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, ich glaube, die haben auch die Angst gehabt, dass die jüdische Identität, dass die verloren geht, wenn die an den Jesus glauben. Die haben vielleicht Angst gehabt, dass ihr Status als Religionsführer, dass der Bach untergeht. Da haben die Angst gehabt. Da sind viele Motive dahinter, weil die Tatsache war ja da. Aber die konnten nicht über ihren Schatten springen, ging nicht. Und ich glaube, da war eine Gruppendynamik da. Ja. Da hat auch keiner geschaut, dass er abweicht und irgendwas anderes sagt. Ja. Die Idee war aber, damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet würde, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Die wollten, dass das Wort Gottes nicht mehr und das Volk kommt. Ja. Die wollten nicht mehr, dass die Lehre Jesu, und ich sag mal, wenn man sich mit der Lehre Jesu ein bisschen beschäftigt, um was geht es? Es geht um unsere Erlösung, es geht um die Gnade Gottes, es geht um, dass man das weitergibt. Es geht darum, dass ein Herrschaftswechsel in unserem Leben stattfindet, dass er der König wird, nicht mehr wir selber. Und ich sage mal, viele andere Dinge, ja, will ich jetzt nicht alles aufzählen. Wenn man sich da damit beschäftigt hätte und geglaubt hätte, dann wäre vielleicht vieles anders gekommen. Aber es war halt nicht so. Und heute haben wir diese Situation in viele Länder, wo genau das Gleiche passiert, wo Menschen dran gehindert werden oder eingesperrt werden, wenn sie im Namen Jesu lehren, was weitersagen, das Evangelium weiterverbreiten. Da braucht man nicht Korea nennen, da können wir viele andere Staaten nennen, in der islamischen Welt, ja, da ist das verboten. Und wenn sich ein Muslim zum lebendigen Glauben bekehrt und zum lebendigen Gott bekehrt, dann ist er mit seinem Leben bedroht unter Umständen. Ja. Und trotzdem bekehren sich viele, viele Muslime jeden Tag in der arabischen Welt, weil Jesus ihnen halt auf eine andere Art und Weise begegnet. Ja. Für Gott gibt es da keine Halte nicht. Der liebt diese Menschen auch. Gott liebt die Muslime. Und wir sollten sie auch lieben. Ja. Wir sollten diese Menschen lieben. Und wir müssen wissen, wir waren vorher genauso. Wir haben auch irgendwas geglaubt, was nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und dass wir heute dastehen, ist die Gnade Gottes, dass wir das erkannt haben. Also die im Mittelalter, ja, wo Luther angefangen hat, das Neue Testament, Alte Testament zu übersetzen. Die katholische Kirche hat die Bibel unter Verschluss gehabt. Ich habe neulich mal einen Satz gehört, und der hat mich nachdenklich gemacht. Der hat gesagt, die größte Spaltung in der Christenheit, das war nicht die, als Luther praktisch sich mit seiner evangelische damals verabschiedet hat, sondern die größte Spaltung in der Christenheit war die, wo man zwischen Laien und Geistliche getrennt hat. Hat Jesus nie geplant gehabt, dass ich bin kein Geistlicher und ihr seid keine Laien. Ja? Der Pastor ist kein Geistlicher, und wir sind keine Laien. Entweder wir sind Geistliche oder wir sind Ungläubige. Diese Möglichkeit gibt es. Ja. Und ich glaube, das ist, was auch die Bibel sagt, die allgemeine Priesterschaft, ja, dass wir alle, die glauben, wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. Überleg mal, was es bedeutet, mit welchen Leuten Gott das macht. Der hat angefangen mit ein paar Fischer, mit ein paar Zeloten, Chaoten und was weiß ich, was die 12 Jünger waren. Das waren seine Geistliche, wo er geplant hat, dass die mal seine Gemeinde bauen. Und wenn ich das so lese, dann fällt mir das, da kommt ja dann der Satz von Petrus, wo er gesagt hat, wir müssen Gott mehr gehorchen wie die Menschen. Gilt für uns auch, ja. Solange die Gesetze passen in unserem Land, kann man sie machen. Aber für uns gibt es höhere Gesetze. Da gibt es das, was in der Bibel drin steht. Und das dürfen wir glauben und dem dürfen wir nachfolgen. Und wir wollen Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und ich finde es so super, wie der Petrus wurde ja, dreimal hat er Jesus verleugnet. Und dreimal hat ihn Jesus dann gefragt, Simon Petrus, liebst du mich? Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und er hat zu ihm gesagt, weide meine Schafe. Simon Petrus, liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Dann weide meine Lämmer. Fragt ihn ein drittes Mal und Petrus sagt, ich gebe es jetzt auf, du weißt doch alles. Ja, ich gebe es auf, du weißt es doch. Dann sagt er nochmal, weide meine Schafe. Und ich glaube, das, was Petrus nach Pfingsten gemacht hat, das war, dass er seinem Hirtenamt nachgekommen ist und diese Schafe geistlich versorgt hat mit geistlicher Nahrung, mit Wahrheit, mit lebendigem Wasser. Ja, das hat Petrus und die anderen Jünger haben das so gemacht. Also diese Bedrohung von außen, die Lehre zu unterbinden, hat nicht funktioniert. Die funktioniert nirgends. Weil überall gibt's Leute, die so einen Durst haben, die riskieren alles, um von Jesus was zu hören, um ein neues Testament zu kriegen, um eine Bibel zu kriegen, da drin zu lesen, sich mit anderen zu treffen. Dann kam die Bedrohung von innen. Die Bibel, das Wort Gottes, die Lehre wird bedroht von innen in diesen Tagen. Aber als die Jünger sich mehrten, das waren schon 5000, da kamen nochmal ein paar Tausend dazu. Da entstand ein Murren der Hellenisten, also das waren die griechischen Juden gegen die Hebräer, gegen die Ortsansässige, sage ich jetzt mal, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Wurde gemurrt. Schlechte Laune. Geht gar nicht. Und jetzt sagt der Petrus, ich finde es so genial und das müssen wir uns auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Ein Schwabe hätte gesagt, die sind bloß faul dazu. Vielleicht. Die Schwaben damals, die sind ja noch auf die Beine gesessen, sage ich jetzt mal. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Wahrheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren und die Rede gefiel der ganzen Menge. Also die haben gesehen, das stimmt. Die Apostel, die waren die einzigen in dem Moment, wo wirklich gewusst hätten, um was es Gott und das, da musste eine richtige, solide, feste Grundlage gelegt werden in diese Zeiten. Ja. Und die Größe der Gemeinde, die hat eine Organisationsumstellung verlangt, sage ich jetzt mal, muss man irgendwas machen. Und da war die Gefahr da, ja, wir sind ja Diener, wir waschen alle die Füße, ja, haben sie auch von Jesus gehört, wir waschen die Füße, wir geben Brot aus und so weiter. Und die haben das nicht gemacht, die haben gesagt, das ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Und so kann, ich sag mal, bis in die heutige Zeit hinein können diese Dinge, die äußeren Dinge, ja, ob es Mischpul geht, ist alles wichtig. Die Band schön singt, Kaffee warm ist, was auch immer in der Gemeinde alles anfällt. Das kann so einen Raum einnehmen, dass derjenige, der Hirte, sich mit dem Wort Gottes in der Weise beschäftigen kann, dass es der Herde, sage ich jetzt mal, ja, ich sage nicht die Laien, sondern die Geistliche brauchen geistliche Nahrung, dass die geistliche Nahrung nicht mehr in ausreichendem Maße da ist, weil die Energie für viele andere Dinge drauf geht. Das heißt, die Männer, die am Wort Gottes dienen, die sollten man auch möglichst viel Raum geben, dass sie sich mit dem auseinandersetzen können, beschäftigen können, drüber beten können. Ja. Es ist eine Bedrohung, wenn wir sehen, predigst du morgen. Ja, mach ich geschwind. Schüttel mir aus dem Ärmel. Das geht nicht. Man muss mit dem Wort Gottes, da muss man schwanger gehen. Das kannst du nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Vielleicht in der Not, wie der Petrus am Pfingsten. Ja, da geht es vielleicht schon. Aber da muss man muss sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Die Gemeinde und auch das Wort Gottes wurde auch bedroht von außen her. Von Leuten, die Irrlehrer waren. Ja, die haben es gut gemeint. Und das erleben wir bis auf den heutigen Tag, dass Menschen kommen, Jesus ist gut, aber und, das braucht man noch dazu. Ja, das reicht allein, das reicht nicht. Du. Wir glauben alle an dasselbe Gott. Allah, Buddha, sind alle Wege in den Himmel. Und das sagt nicht irgendjemand, das sagt die evangelische Kirche, ganz oben. Ja, ist alles der gleiche Gott. Judas, der schreibt hier, und das hat er ja aus einem bestimmten Anlass herausgeschrieben, weil die Gefahr bestand, die war wirklich da, dass irgendwelche Irrlehrer, die sind ja auch, das Evangelium kam ja in die römische Welt, in die griechische Welt rein, da waren ja Götter, Götzen und was weiß ich, was da alles da war, ja. Da waren Philosophien da, die Leute, irgendwas glaubt ja jeder irgendwo, Ist ja bei uns in Deutschland heute nicht anders. Jeder glaubt irgendwas, ja. Und die Gefahr war, dass die Gemeinde einfach da vielleicht weich wird, drauf eingeht. Versteht ihr, der Teufel, der hat ein Interesse dran, dass wir die Grundlagen unseres Glaubens verlieren. Ja, dass wir denken, naja, muss man nicht ganz so genau, wir sind ja auch gute Leute, die Buddhisten sind auch gute Leute, Muslimen, islamische, friedliche Religion, das hören wir von der Bundesregierung bald jeden Tag. Bisschen übertrieben jetzt, aber ist so. Ja. Warum? Weil sie weder das eine noch das andere kennen. Und wir Christen, wir müssen wissen, was steht in der Bibel drin, was ist unverrückbar festgelegt. Ja. Und der Judas, das war übrigens ein Bruder von Jesus, der sich hinterher nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung bekehrt hat. Geliebte, da ich allen Fleiß anwende, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zum Ermahnen für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das ist ein Kampf, das ist eine Auseinandersetzung, da tobt um unseren Glaube, da tobt ein Krieg, wie um jede einzelne Person hier ein Krieg tobt, ja. Der Feind versucht uns von diesem Weg abzubringen. Interesselosigkeit, Schnauze voll, böse Sache erlebt, wie auch immer. Aber der Herr möchte, dass wir da dranbleiben am Wort Gottes. Das ist für uns ein für alle Mal. Und wenn irgendwelche Leute, die wollen ja, in Ulm wollen sie auch das Haus des einen bauen. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das Haus des einen. Wo Gebetsstätte ist für Juden, Muslime und Christen und vielleicht auch was Hindus, wo alle zusammen, jeder hat einen Platz, alle sind wir tolerant, alle respektieren wir einander. Aber die Bibel sagt, dass die Leute, wenn sie das Evangelium nicht hören, dann gehen sie verloren. Und ich kann die Bibel nicht auf eure Ebene stellen mit dem Koran oder mit den Veden oder was es sonst noch gibt. Und es gibt Christen, die machen das. Die sagen, ja, da steht auch Wahrheiten drin. Das kann sein, ja, da stehen Wahrheiten drin. Aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person und die heißt Jesus Christus. Nichts anderes, gell? Und für uns ist das unverrückbar. Für uns ist Jesus das absolute Maß. Für uns ist er Gott, für uns ist er Schöpfer, für uns ist er alles, ja, sollte zumindest sein. Und wir stehen in einer Auseinandersetzung, merken wir vielleicht manchmal, das merken wir vielleicht manchmal gar nicht so. Ich sage, lasst uns das uns zu Herzen nehmen, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das sieht bei jedem anders aus bei uns, ja. Es gibt Leute, die schaffen es schwer, die sind morgens, kennen sie nicht, abends kennen sie auch nicht mehr. Kennt es von mir selber. Du bist gefordert in der Familie, weiß ich, die junge Mütter, wo ist die junge Mutter? Hallo? Wo sind die jungen Mütter? Sind die draußen? Ist egal, junge Mutter, ja, schön, die jungen Mütter, die haben es nicht einfach, ja. Da stille Zeit zu finden und Bibel. Wahrscheinlich, gerade wenn du den Nase setzt, dann willst du einen Schreit einer. Oder hat Hose voll. Oder was weiß ich. Oder man muss gucken. Es ist so viel, was in unser Leben hineinkommt, ja. Wenn ich stille Zeit manchmal mache, da fallen mir tausend Sachen ein, die muss ich noch schnell machen. Versteht ihr da? Das ist komisch. Du kannst stundenlang auf dem Sofa liegen und chillen und es passiert nichts. Aber wenn es auch, oh, komm, jetzt mache ich ein bisschen Zeit, nehme ich Zeit, ich bete ein bisschen, ich lese Bibel, dann fällt, oh, da liegt noch eine Schaufel im Garten, die muss man da aufräumen. Da fallen dir die total kälschte Sache ein. Versteht ihr? Und das sind die Kameraden aus der Finsternis, die um uns her sind, die uns davon abhalten wollen, weil die wissen, da werden wir gestärkt, da kommen wir wieder in die richtige Spur rein. Das gibt uns Kraft, das gibt uns eine Vision, das gibt uns eine Zuversicht. Und so soll man da drin verharren, das im Alten Testament weiß ich, was das Wort verharren heißt. Im Alten Testament, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Hast du das vorher gesagt? Gell? Das bedeutet im Alten Testament, wie wenn man Drähte miteinander verdrillt. So verdrillert, das gibt eine ganz feste Sache, wo total belastbar ist. Und ich glaube, das Verharren wird vielleicht nicht anders sein hier. Die sind dran geblieben in der Lehre der Apostel. Und ich sage euch eins, das ist die Bibel und die, alles, was sie lehrt, das ist wieder Sternenhimmel. Ja. Wenn ich abends in diesen lauen Nächten auf dem Balkon sitze und warte, bis ich müde war und gucke in den Sternenhimmel, was sehe ich da? Fast nichts. Fast nichts. So, die Umgebung ist viel zu hell. Straßenlaternen, Lichter, was weiß ich alles, das sehe ich. Und Ostern, der Saturn, den sehe ich. Den habe ich ja praktisch ein persönliches Verhältnis zu ihm in Angriff genommen. Ja. Und irgendwann mal, dann siehst du immer ein bisschen mehr, wenn du mal ins Zillertal gehst, oder wie heißt die Wüste, wo die viele, die Akantara-Wüste, wie? Atacama, ist ja ein Medikament. Okay, aber Dietmar ist Physiker, der weiß das. Also die Atacama-Wüste, da ist so trockene Luft, wo man keine, weit und breit keine andere Lichtquelle. Es gibt ja bei uns inzwischen Lichtverschmutzung in der Städte. Und wenn du da in den Sternenhimmel hinauf, da siehst du die Milchstraße in einer Reinheit und Klarheit, das siehst du bei uns nie. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes auch. Du musst da hingehen, wo das Störlicht weg, wo die Lichtverschmutzung, ja, da musst du in die, Jesus sagt, kommen wir zum Gebet. Und das gilt fürs Bibellesen auch, wenn du betest, nicht wie die Pharisäer an Straßenausstandern rumschreien, sondern du gehst in deine Kammer rein und schließt hinter dir zu und betest zu deinem Vater im Himmel und der wird dir das belohnen, ja. Und ich glaube, das gilt fürs Wort Gottes genauso. Wenn wir uns Zeit nehmen und Ruhe nehmen, dann wird es wieder Sternhimmel sein in der Atacama-Wüste, wo wir viel mehr erkennen können, wie das, was wir in einer oberflächlichen Drüberles-Aktion machen müssen. Also ich ermutige euch dazu, ich bin ja im Moment in der großen Gnade, dass mein Berufsleben, Halleluja, hinter mir liegt. Es ist eine Gnade, ich kann nach dem Kaffee trinken, entspannt kann ich mich, ich habe jetzt keine so Kammer wie die Jude, ich habe halt mein Schlafzimmer. Und dann sitze ich mir rein und habe ich so viel Zeit, wie ich will. Und ich kann beten, kann ein Andachtsbuch lesen, ich kann meine Bibel lesen, machen in aller Ruhe, kann drüber nachdenken. Und das merke ich, dass das siehst du, irgendwann mal siehst du Sachen, du siehst im Alten Testament, da siehst du Jesus manchmal aufblitzen. Heute Morgen, wo wir im Lobpreis waren, da kam ja dieser Schlüsselvers vom Richterbuch, das Buch der Richter, wer hat das Buch der Richter schon mal gelesen? Hände schnell nach oben. Oha. Oh. Das Buch der Richter, ist in der Bibel. Kommt vorm Samuel. Ja. Wisst ihr, was da der Schlüsselvers drin ist? Ein jeder tat, was ihm gut dünkte, weil es gab keinen König in Israel. Hat jeder gemacht, was er wollte. Ja. Und mir ist das irgendwie so, mir ist dieser Vers so bewusst geworden, was sich da abgespielt hat in der Apostelzeit am Anfang. Was stand dran am Kreuz? Geschrieben vom Pontius Pilatus, persönlich angeordnet und da wurde nicht dran gerüttelt. Was stand dran? Wer weiß es? Strecken? Jesus von Nazareth, König der Juden. Das stand drin in Griechisch, Hebräisch und Lateinisch. Also in drei Sprachen. Hat jeder, ich wollte jetzt gerade sagen, jeder der Bläser gehen. Aber weil ich als Christ solche Worte nicht benutzen darf, sage ich es ja auch nicht. König der Juden, das stand da drin. Und als Pfingsten kam und die Leute sich bekehrt haben, da hat es aufgehört, ein jeder, oder das, da hat es angefangen aufzuhören, ein jeder tat, was ihm gut dünkte, weil kein König da war. Und jetzt war der König Jesus da, und jetzt hat er die Lehre gebracht, und er hat eine Ordnung gebracht. Und vor allem, was ganz wichtig ist, Der hat nicht bloß irgendwelche Sachen gesagt, liebe deine Feinde. Das kannst du ja eh nicht. Das geht ja gar nicht. Segnet die euch fluchen. Geht nicht. Sei immer lieb. Geht nicht. Warum nicht? Weil das Neue Testament ist kein Gesetz, sondern es ist ja Gnade. Und durch die Gnade des Heiligen Geistes, durch diese Kraft, die in uns wohnt, sind wir fähig dazu. Ja? Das werden wir nicht immer perfekt schaffen, aber wir sind auf dem Weg, wir müssen uns auf den Weg machen, diese Dinge, die Jesus gelehrt hat, dass wir die ja umsetzen. Aber die können wir. Ja? Wenn wir sagen, Herr, du bist König in meinem Leben. Also für mich, ich habe da echt Probleme manchmal damit. Wenn ich Nachrichten lese oder sehe im Fernsehen, ich gucke manchmal schon gar keine mehr an. Da kann ich echt die Krise kriegen. Und dann merke ich, das ist nicht die richtige Haltung. Das kannst du nicht bringen. So kannst du dich als Christ nicht benehmen. Auch wenn es niemand sieht oder niemand hört oder niemand mitkriegt. Aber Gott kriegt es mit und ich krieg's auch mit. Und da bin ich nicht zufrieden mit mir. Ja. Sag, Herr, du musst mein Herz verändern. Ich brauche Veränderung. Also, bedeutet... Sie nahm das Wort Gottes beständig, dauerhaft und regelmäßig in sich auf. Das haben die damals gemacht. Die Lehre der Apostel bestand aus dem Alten Testament und Lehre Jesu. Später sind noch die Evangelienbriefe und Offenbarung zugekommen. Aber die Grundlage war das Alte Testament und die Lehre der Apostel war unverrückbare Grundlage. Und wir sollen heute ebenfalls in dieser Lehre verharren. Haben wir vorhin in Lieder gehört, super, Gottes Wort ist ewig und Gottes Wort spricht zu dir. Ja. Es gibt Christen, die warten auf Stimme. Soll es geben, die warten auf Stimmen, dass eine Stimme vom Himmel kommt und sagt, luft deinen Arsch, geh zum Schaffen. Ich sage das jetzt mal so hart. Ja, wenn du auf Stimmen wartest, dann kannst du in der Psychiatrie landen. Frag einen Arzt, ja. Wir haben Gottes Wort, da steht alles drin. Und Gott redet durch das Wort, durch den Heiligen Geist redet Gott durch dieses Wort zu unserem Leben. Da findet was statt. Das ist ein lebendiges Wort, das ist kein toter Buchstabe. Und du kannst jedes Mal in der Bibel, wenn du Bibel liest, kannst du vorher beten. Sag, Herr, zeig mir, was für mich wichtig ist. Rede zu mir durch dein Wort und das spricht zu dir. Also ich erlebe das immer wieder, dass manche Dinge... Ich habe neulich mal einen Bibelvers gesucht. Da ging es darum, dass Gott bei denen ist, die völlig am Ende sind. Ja, steht im Jesaja drin. Da war ich am Ende. Hat gesagt, das muss ich lesen. Wo ich schlage die Bibel auf. Und wie groß ist die Chance, dass ich gleich auf der richtigen Seite bin? Das war da, habe ich es gesehen. Ja, genau, Herr, danke, dass du in der Höhe wohnst und bei denen, die einen zerschlagenen Geist haben. Geht's euch auch manchmal so, dass ihr einen zerschlagenen Geist habt? Dass euch der Feind Pi sagt und sagt, du taugst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts, du bist zu doof zu allem, dich kann man nicht gebrauchen. Und da bist du bei Gott genau richtig. Gott gebraucht diejenigen, die von sich selber wissen, ich kann es eh nicht, aber die gebraucht er, die beruft er. Ja. Und Gott redet zu uns heute. Nahrung für den inneren Mensch. Verstehst du, dein Körper braucht Nahrung. Ich habe inzwischen auf Low Carb umgestellt. Aber das ernährt mich. Super. Ihr dürft essen, was ihr wollt. Ich mache keine Religion draus, aber ich weiß, warum ich das mache. Und das nützt mir. Das tut mir gut. Ja. Aber ich brauche Nahrung jeden Tag, morgens, mittags, abends. Und vielleicht noch Schmankerl. Ein bisschen später. Und so braucht dein Geist, deine Seele braucht auch Nahrung. Ja? Deine Seele, wenn du verheiratet bist, muss der Partner ab und zu, du, ich habe dich lieb. Ja, muss liebevoll, braucht man ein bisschen Liebe, braucht man ein bisschen Anerkennung, das braucht die Seele. Ja, das tut dir gut. Und das dürfen wir auch gegenseitig uns geben. Ja, dürfen wir sagen, freut mich, dass du da bist. Du bist so ein Guter. Ich habe letzte Woche, da habe ich auch predigt hier, und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe hinterher das Gefühl gehabt, ich habe mir im Kopf und gerade Kragen geschwätzt. So ging es mir. Ich war total fertig. Und dann kam abends ein WhatsApp und hat es entschärft. Das hat mir so gut, versteht, ich bin nicht drauf wie soll ich sagen, wenn du vorne stehst und ein Wort was machst oder überhaupt sonst irgendwie, dann erwarte nicht, dass jeder dich lobt oder so. Ja? Das darfst du nicht. Aber wenn du selber das Gefühl hast, das war ein Griff ins Klo. Und wenn dann so eine kleine WhatsApp kommt und sagt, ja, war jetzt so, also ich war jetzt nicht so arg daneben. Versteht ihr, das hat mich wieder auf die Spur gebracht. Das hat mich wieder, danke Herr, es gab einen an diesem Sonntag, der hat ein bisschen was. Ja. Sind so Tage, das ist wie im Fußballspiel auch, da geht nichts. Da kannst du schwätzen 100 Jahre und die denken, von was redet er? Und dann gibt es Tage, da denkst du, ja, voll daneben, aber es war gut. Und diese Nahrung braucht der innere Mensch, der braucht es. Ja, nicht Geist, Seele und der innere Mensch, der geistliche Mensch, der braucht die Nahrung. Und die kriegt er nur aus dem Wort Gottes, weil das aus dem Geist ist. Das Wort Gottes zeigt uns das Wesen Gottes und seinen offenbarten Willen. Also wenn wir wissen wollen, was Gott will, können wir reingucken und mal gucken, das ist altes Neues Testament, können wir schauen, was will Gott eigentlich von mir? Wie möchte er mich haben? Wie ist er denn? Wie ist er denn so? Wie lerne ich Gott kennen, indem ich ihm das Wort Gottes lese? Ja. Und ganz wichtig, das Wort Gottes hat prophetischen Charakter. Prophetischen Charakter, das ist, da können wir 2 Stunden schwätzen. Wie viel Uhr haben wir? Oh, ich bin schon weit drüber. Ist egal. Also ich mache jetzt da nicht nochmal ein paar Stunden, sondern ich mache fertig. Das Wort Gottes hat prophetischen Charakter. Da steht was über die Zukunft drin. Ja, wenn wir die Offenbarung lesen, da lesen wir was über die Zukunft. Und wenn wir das Alte Testament lesen, da steht was drin, was vom Alten Testament von dieser Zeit aus in der Zukunft passieren wird. Und es ist alles eingetroffen, was über Jesus vorhergesagt wurde, dass er in Bethlehem geboren wird, ja, dass er Nazarener geheißen wird, dass er am Kreuz sterben wird, dass er viel leiden muss, dass er ein Jünger ist und dass er, ja, viele Dinge in seinem Leben findet mir und manche Dinge sind richtig verborgen. Das Wort Gottes hat prophetischen Charakter. Zum Beispiel ganz wichtig für uns, was passiert mit Israel? Ja, das ist ganz wichtig. Was passiert da jetzt? Welche Bedeutung hat das? Können wir in der Bibel nachlesen? Ja. Da stehen Sachen drüber, die stehen schon im Mosebuch drin. Das ist vor 3200 Jahren so ungefähr, sind die Mosebücher geschrieben worden. Da stehen Sachen drin, dass Gott dieses Volk, weil sie ungehorsam sind, verbannen wird, wiederholen. Und dann schickt er sie nochmal in die ganze Völkerwelt. Aber eines Tages wird er sich wieder erbarmen und wird sie wieder zurückholen. Versteht ihr? Und das sind Prophetier, die sind über 3000 Jahre. Und da dürfen wir heute dabei sein und das mitverfolgen und miterleben. Hat ja auch für uns was zu sagen. Ja, wenn die Gemeinde, wenn die Israel, die Zeit Israels wieder beginnt, wenn Gott sein Volk wieder einsetzt. Und es ist immer nur sein Volk. Und auch wenn die katholische Kirche über Jahrhunderte gesagt hat, die Kirche ist jetzt das neue Volk Gottes. Das stimmt nicht. Weil sie die Bibel nicht gelesen hin. Im Römerbrief steht drin, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, sondern sind ein bisschen auf die Seite gestellt worden. Und wenn die Vollzahl der Heiden zum Glauben gekommen ist, dann wird er sie wieder annehmen und sie wird zum lebendigen Glauben, sie wird ihren König Jesus erkennen. Und deshalb ist es wichtig. Wir müssen, versteht, Bibelleser wissen mehr. Die wissen mehr. Verstehst du, Glaube heißt nicht, ich glaube, dass er von Rindfleisch eine gute Suppe gibt, sondern Glaube weiß. Durch den Glauben wissen wir, dass die Welten durch Gottes Wort geschaffen sind. Das wissen wir. Und so sind viele Dinge, die, wo wir durch den Glauben wissen, das hat Gott gemacht. Das ist Gottes, durch Gottes Hand dahin. Wenn man sich überlegt, 1945 sind die KZs befreit worden. Da haben die Deutschen, wo gehe ich auch dazu, unser Volk, unsere Nation hat es geschafft, die Juden 6 Millionen Juden in ganz Europa zu verfolgen, umzubringen, zu vergasen, was auch immer. Und drei Jahre später wurde der Staat Israel gegründet. Ja, kann mir keiner erzählen, hey, das ist Zufall, das ist halt so passiert. Das ist Gottes Plan. Wenn ich mal das lese vom Hesekiel, von den Totengebeinen, wo der Hesekiel so diese Totengebeine sprechen muss, so ein ganz großes Feld mit lauter Knochen, wo Gott sagt, das ist das Haus Israel. Und dann spricht er zu diesen Gebeine und die werden irgendwann mal lebendig und stehen auf und war ein überaus großes, starkes Heer. Das ist Prophetie. Wir müssen wissen, was in der Bibel steht. Gottes Wort verändert unser Denken, je mehr wir uns damit füllen. Ich habe oft gedacht, wenn man so die alten Geschwister, so wenn man am Anfang so glaubt, wo praktisch, die haben nur noch in Bibelverse gesprochen. Ja, was sind das für komische Vögel? Aber heute geht es mir fast schon genauso. Wenn du in der Bibel bist, dann nimmst du ja die Sprache. Ist ja klar, wenn du mit Rebbe zusammen bist, dann nimmst du nicht ihre Sprache an. Ja? Wenn du mit Heavy Metal zusammen bist, du nimmst dann ihre Sprache. Wenn du mit der Bibel zusammen bist, dann nimmst du irgendwann mal diese biblische Sprache und diese biblischen Gedanken an. Das färbt ab. Das ist was Gutes. Das ist eine Reinigung für unser Hirn. Weil da steckt so viel Schrott drin. Und Gott möchte, dass es verändert wird. Ja, dass wir unseren Sinn erneuern. Dass wir wissen, was der Wille Gottes ist. Und das ist ein Prozess. Da bin ich immer noch drin. Und habe was Gutes gehört. Über die Entrückung. Muss ich noch schnell sagen, sonst vergesse ich es, bevor ich Schluss mache. Da habe ich neulich einen gehört, der hat über die Entrückung gesprochen und gesagt, also er hofft ja, dass die Entrückung zu seiner Zeit noch kommt. Und wisst ihr warum, hat er gesagt. Dann sparen wir uns die Beerdigungskosten. Ich sage mal, wenn es bloß das ist, ja. Aber ich glaube, das juckt uns dann auch nicht mehr. Wenn wir mal tot sind, juckt uns das nicht mehr. Aber da ist was dran. Der Herr ist nahe, ja. Das kann unter Umständen vielleicht gar nicht mehr so lange dauern. Und da müssen wir vorbereitet sein. Jetzt kommt ein herausfordernder Satz, den habe ich mich gar nicht traut, nicht zum Schreiben. Das Wort Gottes will kompromisslos gelebt werden. Jesus hat uns das vorgelebt, wie das funktioniert. Das hat ins Leben gekostet. Es kostet unser Leben, unser fleischliches Leben, wenn wir das Wort Gottes kompromisslos leben. Das kostet unser fleischliches Leben. Wir werden demütiger, wir werden vertrauen mehr auf den Herrn. Und ich glaube, es geht uns besser, wenn wir das tun. Es geht uns innerlich besser. Wir werden mit einer Freude erfüllt, mit einer unaussprechlichen Freude. Kann man die Leute fragen, die auch in der Verfolgung sind, ja, die alles verloren haben. Und sie hat, wo das passiert ist, ich habe so Freude gehabt in meinem Herz. Das ist unerklärlich. Aber das ist so, wenn wir den Willen Gottes tun und wenn wir sein Wort leben, ja, wenn wir es im Alltag umsetzen, dann wird eine Freude in uns hineinkommen. Das ist so, so gewaltig. So. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Reichlich, nicht sparsam, reichlich. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. So, lasst uns noch ein bisschen Zeit nehmen. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Ich glaube, das war heute Morgen vielleicht auch so. Vergebt mir. Aber das, was wichtig war, behaltet es in eurem Herz drin und denkt mal drüber nach, vielleicht jetzt gleich her. Was hindert uns heute daran, Apostelgeschichte 2 als Gemeinde zu leben? Was hindert uns daran? Was muss geschehen bei mir und bei dir, dass sich das ändert? Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast in unsere Welt, damit wir erlöst werden können von der Macht der Sünde Und dass wir nimmer länger der Sünde dienen und dem Teufel, sondern wir dürfen dir dienen, wir dürfen deine Jünger sein, Herr. Und Herr, du siehst, wo wir stehen heute Morgen, als Einzelpersonen, als Glieder der Gemeinde und als Gesamtgemeinde und auch, wo wir eingebunden sind, wie auch immer. Und Herr, du bist der Einzige, der da richtig was zu sagen hat drüber. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist auch sendest, Herr. Dass du uns hilfst, dass eine Veränderung in unser Leben hineinkommt. Dass wir da zurückkehren können, dahin kommen können, da wo du das haben willst, Herr. Herr, da wo alle menschlichen Ideen aufhören und da wo gute Gedanken und was auch immer, gute Ideen nicht weiterhelfen können, da hilft dein Heiliger Geist weiter. Herr, wir danken dir, das ist alles gar nicht so schwer. In der Lehre verharren, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und in die Gebete. Vater, du kannst uns dieses Geheimnis wieder aufdröseln und wieder klar machen. Vater, durch deinen Heiligen Geist kannst du das machen, dass Veränderung in unser Leben hineinkommt. Und wir danken dir, Vater, du hast einen Plan. Ja, wir sind nicht zum Konsumieren hier und dass wir uns wohlfühlen, sondern du hast einen Plan. Du willst unsere Umwelt, da wo wir sind, die willst du verändern. Du willst Menschen erreichen. Die sollen Jesus kennenlernen und das können sie nur, wenn sie mit uns in Kontakt kommen oder wenn wir mit ihnen in Kontakt kommen. Und wenn wir überzeugend sind und wenn wir mit Heiligen Geist erfüllt sind und wenn wir freudig sind, Vater, Halleluja. Vater, wir sind dein Werk geschaffen zu guten Werken. Und wir wollen einfach dich bitten, dass du anfängst in diese Umkrempelarbeit in uns zu starten, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich bedanke mich für eure Geduld und ich gebe jetzt weiter. Oli, Lobpreisteam, Oli.